Hallo und herzlich willkommen im Macht was Podcast. Heute haben wir ein richtiges politisches Urgestein zu Gast. Und manche würden sagen, er ist ein echter Machtpolitiker. Heute bei uns Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und natürlich ehemaliger Bundesumweltminister. Mit Jürgen Trittin spreche ich darüber, wie es damals war, als sie die CDU-Regierung unter Helmut Kohl nach 16 Jahren abgelöst haben. Und wir reden darüber, wie sein Verhältnis so war zu den anderen Alpha-Tieren in der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Gerhard Schröder war dabei als Bundeskanzler, Joschka Fischer, Otto Schily und noch der oder die eine andere oder andere starke Persönlichkeit. Außerdem lasse ich mir von Jürgen Trittin erklären, wie die Arbeit in so einem Bundeskabinett grundsätzlich funktioniert, wie man Gesetze macht bzw. diese auf den Weg bringt und wie das damals war mit dem Dosenpfand. Dieses Gesetz wird ja heute noch sehr stark mit ihm in Verbindung gebracht. Wir schauen aber nicht nur in die Vergangenheit, wir schauen auch, wie wir aktuell gesellschaftlich aufgestellt sind, und ich frage Herrn Trittin, ob seiner Meinung nach die Demokratie in Deutschland in Gefahr ist. In Summe ist der Podcast ein bunter Mix aus historischen und aktuellen Themen. Für mich war das eine oder andere Neue dabei. Ich hoffe, für euch auch. Hört mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Jürgen Trittin, im Macht was Podcast. Schön, dass Sie dabei sind als erster Bundesminister oder ehemaliger Bundesminister in unserem Podcast. Wir hatten schon sehr großartige Persönlichkeiten dabei, aber sozusagen der erste ehemalige Bundesminister jetzt am Start. Herr Trittin, haben Sie Lust, sich unseren Hörern vielleicht kurz mal vorzustellen? Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der Sie noch nicht kennt.
Ich heiße Jürgen Trittin, ich bin der Wahlkreisabgeordnete für den Wahlkreis Göttingen, bin Mitglied im Deutschen Bundestag seit 1999 und in dieser Legislaturperiode sitze ich im Auswärtigen Ausschuss und bin da zuständig für die Politik der Grünen gegenüber der USA ebenso wie China. Und in meiner politischen Vita war ich 4 Jahre lang Landtagsabgeordneter in Niedersachsen, dann 4 Jahre Landesminister. Ich war Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, zuständig unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen, Aussiedlern und Übersiedlern. Und von 1998 bis 2005 war ich Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und nicht ganz unbeteiligt daran, dass Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist und in die erneuerbaren Energien eingestiegen. Also das, was man gemeinhin die Energiewende nennt.
Das klingt schon nach einem, vor allen Dingen nach einer langen und durchaus erfolgreichen Politikkarriere. Wenn ich das so höre, passiert es Ihnen eigentlich noch häufig, dass Sie sich so wie gerade eben vorstellen müssen? Oder ist es eher so, dass wenn Jürgen Trittin irgendwo hinkommt, dass die Leute zumindest grob wissen, wer das ist und was der so gemacht hat?
Grob wissen sie es, und es ist eigentlich die Erfahrung bei öffentlichen Veranstaltungen, dass man dann sagt, ja, aber den müssen wir eigentlich nicht vorstellen, weil es haben alle irgendwie ein Bild davon.
Okay. Wenn ich so auf ihre Karriere zurückgucke und das auch höre, was sie gerade geschildert haben, wäre es wahrscheinlich nicht falsch, Sie als klassischen Berufspolitiker zu bezeichnen, oder wie würden Sie das sehen?
Nein, das ist eine zutreffende Beschreibung. Wenn man Landtagsabgeordneter ist, wenn man Landesminister ist, wenn man Bundestagsabgeordnete oder dann auch Bundesminister war, dann wird man für das, was man sowieso gerne macht, nämlich Politik, vollzeitlich bezahlt. Und dann ist sozusagen das Hobby oder das Interesse, Politik zu machen, zum Beruf geworden. Und dann ist man Berufspolitiker.
Und wie sehen Sie die Diskussion, die immer mal wieder aufkommt, dass gesagt wird, es gibt zu wenig Wechsel zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Politik, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung? Ist das tatsächlich eine Schwierigkeit in unserer Gesellschaft, oder würden Sie sagen, das ist schon okay, Schuster bleibt bei deinem Leisten?
Also erstens sehe ich, wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag anschaue, durchaus Natürlich sind da wenig Leute, die beispielsweise als Reinigungskräfte gearbeitet haben. Aber es ist schon ein Abbild auch der Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Berufsgruppen, die da sind. Der berühmte und viel beschworene Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik, der ist in beide Richtungen mit Tücken verbunden. Ich kenne eigentlich nur einen, dem das, wie ich finde, in vorbildlicher Art und Weise gelungen ist. Das ist der ehemalige Wirtschaftsminister, mein Kollege und leider verstorbener Freund Werner Müller gewesen, der aus der Energiewirtschaft kommend dann Bundeswirtschaftsminister wurde und schließlich wieder mit der Ruhrkohle AG und Evonik wieder in die Wirtschaft zurückgekehrt ist. Viele andere sind an den doch sehr unterschiedlichen politischen und sozialen, ja, professionellen Bedingungen oft gescheitert. Die Vorstellung, dass man in der Politik so agieren könnte, in einer Fraktion, in einem Kabinett, wie in einem Unternehmen, was in der Regel eine klare Hierarchie hat und wer oben sitzt, das wird dann gemacht. Wenn er eine gute Führungshaltung hat, lässt er sich widersprechen, überprüft seine Entscheidungen und so. Das ist auch nicht die Regel. Ich will nicht behaupten, dass alle sozusagen immer nur autoritäre Knochen sind. Aber genau so funktioniert Politik nicht. Politik im Parlament, in der parlamentarischen Demokratie, beruht darauf, dass permanent Mehrheiten, ja, Konsense gesucht werden müssen und dass deswegen auch eben permanent Kompromisse und Interessenausgleiche organisiert werden. Wer geglaubt hatte, beispielsweise unter den Grünen, wir sind jetzt 98 an der Regierung und jetzt setzen wir all das um, was die SPD und die Grünen auf Parteitagen beschlossen haben. Wir haben dafür jetzt ja eine Mehrheit im Parlament. Die haben sich dann sehr umgeguckt, weil jeder einzelne dieser Vorhaben musste mühselig durch das Parlament durchgekämpft werden, hatte die Konfrontation mit berechtigten oder unberechtigten Interessen gesellschaftlicher Gruppen. Und es ist ein permanenter Versuch, Konsense zu bilden und Überzeugungen zu machen. Und das fällt vielen Führungskräften in der Wirtschaft sehr, sehr schwer. Die sind es eher gewohnt, sie geben eine Richtung vor, werben für die und verkaufen sich gut. Aber eine wirkliche Überzeugung und eine Abhängigkeit von denen, denen sie ihre Überzeugung gegenbringen, gibt es nicht, weil sie sind im Zweifelsfall in der Lage, das auch ohne Zustimmung durchzusetzen. Und genau so funktioniert Politik nicht.
Das heißt, im Prinzip ist das Leben eines Politikers schon auch so ein Stück weit ein permanenter Kompromiss, also in Bezug auf die Inhalte zumindest.
Sehen Sie, das ist ja auch eigentlich gar nicht schwer zu verstehen.
Ja.
Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass wir nur ein begrenztes Einkommen haben. Die Frage, leisten wir uns von diesem begrenzten Einkommen ein super schönes neues E-Bike oder nehmen wir ein etwas einfacheres und fahren dafür noch mal eine Woche in Urlaub? Das ist ein klassischer Konflikt, wo unterschiedliche Interessen nebeneinander stehen, die man gegeneinander abwägen muss. Und nicht anders ist das letztendlich in einer Gesellschaft auch. Da gibt es nicht das eine Interesse. Es ist eines der großen Missverständnisse und Demagogien unserer Zeit, dass einige immer davon ausgehen, es gebe den wahren Willen des Volkes. Den gibt es nicht. Die Bevölkerung hat unterschiedliche Interessen. Jeder für sich hat unterschiedliche Interessen. Als Gruppen haben sie unterschiedliche, teilweise sich widerstrebende Interessen. Sie konnten das jetzt beispielsweise beim Brexit sehen. Da haben sie alle über die Polen hergezogen. Jetzt haben sie das Problem, dass sie nicht genug Handwerker und genug Krankenpflegerinnen und Pfleger in den britischen Kliniken haben. Also das heißt, die Haltung, man will die nicht, aber man braucht sie doch. All dieses sind Dinge, die in einer Gesellschaft politisch gestaltet werden müssen. Und Demokratie ist eben nicht allein die Entscheidung der Mehrheit. Die Demokratie beruht auf unveräußerlichen individuellen Rechten von Menschen, auf unveräußerlichen Rechten auch von Minderheiten, die in ihrer Substanz nicht angetastet werden dürfen. Zu Recht übrigens, weil jede Minderheit kann auch mal eine Mehrheit werden. Und sie beruht darauf, dass in der parlamentarischen Demokratie, in der repräsentativen Demokratie Dinge und Interessen zum Ausgleich gebracht werden müssen. Und insofern ist Kompromiss überhaupt kein Schimpfwort. Das hat nichts mit Verrat zu tun, sondern so funktionieren Gesellschaften, die einen zivilen Interessenausgleich pflegen. Das ist nicht mehr selbstverständlich, wie wir, gucken Sie sich die gespaltenen USA an, gucken Sie sich autoritäre Regimes an. Also dort gibt es eben keinen zivilen Interessenausgleich, sondern einen von oben verordneten.
Genau die Frage lag mir gerade auf der Zunge, wenn Sie die Themen so beschreiben. Ist das auch eine Botschaft, die Sie in Ihrer Funktion dann im Ausschuss auch in Richtung USA oder China oder vielleicht auch Großbritannien kommunizieren?
Ja, es ist. Wenn Sie, ich bin groß geworden in Bremen. Ich habe in meiner Schülerzeit viel demonstriert, insbesondere gegen den Vietnamkrieg. Bremen war sogenannte amerikanische Besatzungszone.
Okay.
Das hieß, was haben wir im Radio gehört? Neben den Piratensendern Radio Caroline haben wir jeden Tag AFN gehört, American Forces Network, den Soldatensender, weil die hatten die gute Musik. Übrigens, die Musik auch von Leuten, die dann gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben, wie Jimi Hendrix oder Joan Baez in Woodstock. Und ich habe zu diesem Land immer eine tiefe Verbundenheit gehabt und ich finde es unglaublich tragisch, dass das Land, was eigentlich als erstes die Ideale der Französischen Revolution in der Verfassung niedergeschrieben hat, wo das Recht übrigens auf Glück festgeschrieben ist in der amerikanischen Verfassung, dass dieses sozusagen Vorbild für alle parlamentarischen Demokratien heute in einem Zustand ist, wo es faktisch politisch so gespalten ist, dass das, was bei uns auch für eine Partei, die sich mal gegen alle anderen gegründet hat, nämlich die Grünen, so war das in ihrer Gründungszeit, heute fast selbstverständliche Praxis ist, in bestimmten Bereichen Konsense zu suchen. Ein Konsens über einen Atomausstieg, ein Konsens zum Klimaschutz, ein Konsens zum Ausstieg aus der Kohle. Das ist in den USA mittlerweile unvorstellbar. Die Gesellschaft ist tief gespalten, unversöhnlich. Sie erinnert mich fast so ein bisschen an dieses Spanien zum Ende der Franco-Zeit, wo sich, und bis heute spürt man diese Spaltung, immer noch die Kriegsparteien des alten Bürgerkriegs gegenüberstehen. Und das ist eine Tragik, die mich persönlich ja schon berührt.
Wenn Sie so Spaltungstendenzen sehen im Ausland, sehen Sie sowas auch in Deutschland? Und wenn ja, wie wirkt man darauf ein?
Es gibt immer wieder den Versuch in Deutschland, die Gesellschaft zu spalten anhand von bestimmten, auch gerade rassistischen oder nationalistischen Vorurteilen. Damit war man eine Zeit lang erfolgreicher, als man zurzeit ist. Und das hat etwas damit zu tun, dass mittlerweile alle demokratischen Parteien, die demokratischen Parteien zur Rechten wie CDU, CSU, wie zur Linken, wie die SPD, die Linken oder auch die Grünen, verstanden haben, dass man solchen Kräften nicht nach dem Mund reden darf, dann macht man sie stark. Also die klare Haltung zu solchen Kräften hat mit dazu beigetragen, dass die Zustimmung für gesellschaftliche Spaltung in diesem Lande eher gesunken ist. Insofern glaube ich, dass das erstmal ein Beispiel ist, vielleicht für manche, die Geschichte Deutschlands, und das ist ja eine Geschichte mit ganz tief schwarzen Seiten, die Geschichte Deutschlands kennen, eher überraschend, wie hoch und fest verankert so ein Stück Zivilität im politischen Streit in Deutschland mittlerweile ist.
Wenn Sie, also Sie würden sagen, da sehen Sie jetzt keine ganz großen Gefahren der Spaltung?
Doch, ich sehe natürlich, was in unseren Nachbarstaaten passiert. Wenn Sie sich Ungarn anschauen, wenn Sie sich anschauen, was in Polen zurzeit ist, dort wird sozusagen die Substanz der Demokratie, und das ist die Gewaltenteilung, das sind die Minderheitenrechte, massiv abgebaut, immer unter Berufung auf eine Mehrheit, die sie haben. würde ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, wie gesagt, es ist ein Missverständnis gewesen. Lenin hat mal gesagt, Demokratie ist die Diktatur der Mehrheit. Und ja, genau, das ist eben keine Demokratie, das ist Diktatur.
Ja.
Und wenn ich sehe, wie auch in skandinavischen Ländern, die lange Zeit sich durch ein hohes Maß an Sozialstaatlichkeit, an Fortschrittlichkeit, an Integration von Menschen ausgezeichnet haben, wie stark dort nationalistische und rassistische Parteien geworden sind und wie groß der Einfluss zum Teil auf etablierte Politik ist, wenn Sie nach den Niederlanden schauen, wenn Sie zeitweilig nach Österreich schauen, dann kann man diese Gefahr nicht negieren. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass in den letzten 2 Jahren es gelungen ist, auch weil die CDU, CSU aufgehört hat, sozusagen das zu bedienen. Das war, glaube ich, eine der wesentlichen Lehren, die Markus Söder in seinem Wahlkampf in Bayern gezogen hat, sondern dann eher auf Abgrenzung gesetzt hat. Rechte, Nationalisten und Spalter bekämpft man nicht, indem man ihnen und ihren Themen hinterherläuft, sondern indem man ihnen gegenüber klare Kante fährt.
Das heißt, im Prinzip nehmen Sie jetzt gerade Bezug auf die auf das Verhältnis CDU-AfD.
Ja. Sie wissen ja, dass es da eine riesen Auseinandersetzung gegeben hat. Eine Zeit lang hat die CSU im Grunde genommen mit AfD-Argumenten die Kanzlerin kritisiert, mit dem Ergebnis, dass die Umfragen für die Wahl in Bayern immer schlechter wurden. Und da hat der Söder dann, ob aus Überzeugung oder aus Absicht, die Stimmen wieder zu maximieren, sei dahingestellt, aber umgesteuert und hat gesagt, nein, das machen wir nicht mehr, wir laufen denen einfach nicht mehr hinterher. Wir sind wir und wir haben es nicht nötig, uns an den Parametern von Rechtsradikalen messen zu lassen, mit einem für aus grüner Sicht schmerzlichen Erfolg, weil er war anschließend in der Lage, mit den Freien Wählern noch eine Mehrheit zu bilden und musste nicht mit uns koalieren. Das war nicht schön für uns, obwohl wir so ein gutes Ergebnis erzielt hatten.
Das heißt, Schwarz-Grün wäre da, das hätten Sie schon gern gesehen, auch aus Ihrer Berliner Perspektive auf Bayern.
Jedenfalls wäre es für Bayern ein großer Fortschritt gewesen, wenn die langjährige Herrschaft der CSU mit einem wirklichen Korrektiv und nicht mit einer Ausgründung aus der eigenen Partei koalieren müsste.
Okay. Was ich ganz
gerne. Es wäre nicht einfach gewesen, es wäre sehr konfliktreich gewesen, aber ich glaube, Bayern hätte es gut getan und dem Republik auch.
Und vielleicht wäre es auch ein bisschen entertaining gewesen dann. Was ich ganz gern nochmal machen würde, ist, ich würde Ihre eigene Rolle gern so ein bisschen historisch auch einordnen wollen. Mal abgesehen davon, dass Sie ja eine lange und auch insbesondere auf die Ämter bezogen sehr erfolgreiche Karriere haben, ist ja so herausragend wahrscheinlich 1998 gewesen, das Ablösen der Regierung Helmut Kohl. Mögen Sie unseren Hörern da vielleicht mal einen Einblick geben, wie hat sich die, wie haben SPD und Grüne zueinander gefunden in der Zeit und wie haben Sie es dann geschafft, nach 16 Jahren Herrn Kohl das Amt zu nehmen? Muss mal ein bisschen.
Ja, ich glaube, Helmut Kohl würde nicht widersprechen, wenn er sagte, dass er zum Zeitpunkt der deutschen Einheit eigentlich sehr kippelig dastand. Und die deutsche Einheit ihn gerettet hat. 1990 sind dann die Grünen aus eigenem Versagen aus dem Bundestag rausgeflogen. Und im Grunde genommen haben die niedersächsischen Grünen etwas gegen den Trend erreicht. Wir sind 1990 dann mehrheitsfähig geworden. In Niedersachsen haben die erste rot-grüne Koalition gebildet, die tatsächlich 4 Jahre durchgehalten hat. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und das war natürlich eine Basis der Zusammenarbeit. Es hat 1994 ist es den Grünen dann gelungen, durch eine Kraftanstrengung. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine klare Richtungsentscheidung getroffen. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Land verändern. Und wenn man es verändern will, muss man an die Regierung gehen. Sind wir in den Bundestag wieder eingezogen. Ich wurde dann Parteivorsitzender, damals hieß das noch Sprecher. Und ich habe meine Aufgabe genau darin gesehen, das nachzuholen, was 1994 mit der Schwäche der SPD und den aus den erst ins Parlament zurückkehrenden Grünen nicht möglich war, nämlich Helmut Kohl abzulösen. Ich wusste mich da übrigens einig mit Helmut Kohl. Nicht, dass er gerne gegangen wäre, aber ich glaube, es muss 1992, 93 gewesen sein. Da besuchte er als Bundeskanzler die obligatorische Hannover-Messe in Hannover und traf dort auf den Ministerpräsidenten Gerd Schröder und seinen Europaminister Jürgen Trittin. Und so wie es seine Art war, so beim Mittagessen, zeigte er auf uns beiden und sagte, ihr werdet mich mal ablösen.
Oh.
Und ja, wir haben uns dann angestrengt, das auch hinzukriegen, wobei der Anstrengung von Gerd Schröder war eigentlich weniger auf Rot-Grün gerichtet, als mit seinem Freund Volker Rühe eine große Koalition zu bilden. Aber als 98 es dann eine klare rechnerische Mehrheit für SPD und Grüne gegeben hat, konnte er sich auch dem Druck der Basis nicht entziehen. Und so wurde dann diese Regierung nach 16 Jahren gebildet. Sie holte im Grunde genommen ein Stück Modernisierung nach, die in der Zeit von Helmut Kohl in den 16 Jahren schlicht und ergreifend unterlassen worden ist, die aber überfällig war.
Wie war oder welche Rolle hat in dem Zusammenhang Ihr persönliches Verhältnis zu Gerhard Schröder gespielt?
Ich würde das jetzt nicht überschätzen. In erster Linie kandidieren oder koalieren ja Parteien miteinander und wir waren mit der Führung der Bundestagsfraktion unter Joschka und dem Bundesvorstand mit Gunda Röste und mir eigentlich in dieser Frage sehr strategisch, sehr einig. Geholfen hat aber natürlich, dass Schröder und ich uns lange kannten und eines wussten, wir konnten uns aufeinander verlassen. Wir haben uns zwar oft gestritten, aber wenn wir was verabredet haben, ist das eingehalten worden. Manchmal mit Umwegen, wie beim ersten Versuch des Atomausstieges, wo Schröder auf dem Druck der Industrie anfänglich nachgegeben hat, dann aber auf den vereinbarten Kurs zurückgekehrt ist. Aber am Ende haben wir uns auch in sehr schwierigen Situationen, und wir hatten schwierige Situationen in dieser Koalition. Wir sind eingestiegen damit, dass die noch nicht gebildete Koalition von Bill Clinton in Washington davon unterrichtet wurde, dass sie das nicht durchgehen lassen würden, dass der Milosevic dem Kosovo da einen Völkermord veranstaltet oder die gewaltsam unterdrückt. Ich bin mit dem Begriff Völkermord da vorsichtig. Und er erwarten würde, dass die Europäer und die Deutschen insbesondere daran teilhaben würden. Das war so die erste große Herausforderung. Wir sind dann konfrontiert gewesen 2001 mit dem Anschlag auf die Twin Towers und der Antwort der Amerikaner, so A in Afghanistan und dann schließlich in der Invasion im Irak. All diese Herausforderungen haben diese Koalition damals unter massiven Druck gesetzt. Und in der Situation war es natürlich gut, wenn mit Gerd Schröder und ich will ausdrücklich erwähnen Frank-Walter Steinmeier und auch übrigens der Wirtschaftsminister Werner Müller man Ansprechpartner hatte, die man eben aus Niedersachsen kannte und wo man wusste, wie die ticken.
Ja, wenn man von außen drauf geschaut hat und jetzt auch ja, so um die 20 Jahre zurück, das Kabinett, was es damals gab, da gab es ja auch die eine oder andere Umbildung, aber so prägnante Persönlichkeiten in diesem Kabinett waren ja nach meiner Wahrnehmung Gerd Schröder natürlich als Kanzler, Sie als Umweltminister, Joschka Fischer, Kollege Schilly da im Innenministerium und vielleicht auch Renate Künast. Wenn man da so von heute drauf guckt, dann ist das so der Klassiker, die alten weißen Männer sozusagen bestimmen die Politik. Und es sind auch ein, zwei Frauen dabei. Dazu zwei Fragen. Das erste ist, wie sehr gab es diese Basta-Politik von Gerhard Schröder wirklich? Oder ist das eher ein Pressephänomen gewesen? Und zum Zweiten, wie beobachten Sie Veränderungen zu heute, zum Beispiel zu der Arbeit im heutigen Kabinett?
Also erstens, diejenigen, die damals im Kabinett waren, waren noch nicht ganz so alt, obwohl sie ohne Zweifel weiß waren. Ist ja auch schon gut 20 Jahre her. Die andere Geschichte, es hat in diesem Kabinett durchaus mit Hertha Deubland-Melin, mit Ulla Schmidt, Renate Künast haben Sie erwähnt, prägende auch Persönlichkeiten gegeben, die dort eine Rolle gespielt haben. Die berühmte Basta-Politik von Gerhard Schröder war eigentlich eher immer eine Veranstaltung, die beruhte auf Konflikten, insbesondere innerhalb der SPD. Sie wurden dann exekutiert mit Blick auf die Grünen. Aber ein Teil der Prügel, die wir abbekommen haben, war eigentlich Prügel, die gedacht war in der Zeit des Machtkampfes mit Oskar Lafontaine, der ja bis in das Frühjahr 99 gegangen ist und deswegen das schwieriger gemacht hat. In anderen Fällen hat es absurde Entscheidungen gegeben, wenn der Kanzler morgens die Bild-Zeitung gelesen hatte über den berühmten Florida-Rolf, der in Florida saß und Sozialhilfe bezogen hat, dann wurde dann die Ministerium von der Ola Schmidt gezwungen, einen Gesetzentwurf zu machen, dass das künftig verunmöglicht wurde, mit dem Ergebnis, dass ganz viele Leute aus Kasachstan eingereist sind, weil es wäre eigentlich billiger gewesen, wären denen dort Sozialhilfe zu zahlen. Also solche Dinge passierten schon. Aber in der Substanz war eigentlich oft davon geprägt, dass Absprachen getroffen und dann noch eingehalten worden sind. Und gescheitert ist diese Regierung nicht an den an dem Konflikt zwischen den Koalitionspartnern, sondern sie ist gescheitert daran, dass innerhalb der SPD mit der Politik der Agenda 2010 und den sogenannten Hartz-Reformen etwas passiert ist, was den Zusammenhalt der SPD und ihren Schulterschluss mit den Gewerkschaften total ins Wanken gebracht hat. Und die SPD hatte dann nicht mehr die Kraft, die wir am Anfang dieser Koalition hatten, einen solchen Konflikt durchzustehen und hat sich in Neuwahlen geflüchtet, die bekanntermaßen mit einer großen Koalition endeten unter Führung von Frau Merkel.
Bedauern Sie das heute?
Ich finde es immer falsch, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen.
Okay, wenn Sie die Arbeitsweise in so einem Kabinett, viele von unseren Hörern sind da ja naturgemäß nicht ganz so dicht dran. Wie stellt man sich das vor? Sie haben bevor Sie Bundesminister wurden, waren Sie schon Landesminister, Sie hatten irgendwie diverse politische Funktionen. Das heißt, im Grundsatz waren Sie damit vertraut, wie man eine große Organisation führt. Das hat Ihnen wahrscheinlich geholfen. Richtig?
Also erstens wird im Kabinett im Großen und Ganzen nicht diskutiert.
Okay.
Die Kabinettsentscheidungen werden vorbereitet, meist durch einen Staatssekretärsausschuss. Und was dort strittig ist, wird eben in den Gremien jeder Koalition, ich vermute, dass das auch heute so ist, sei es im Koalitionsausschuss, sei es zwischen Vizekanzlerinnen und Vizekanzler und der Kanzlerin, erstmal geklärt, sodass im Kabinett selber in der Regel nur abgestimmte Vorlagen auf den Tisch kommen. Das Gleiche gilt, und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Landes- und Bundesebene. Es gibt einen sehr viel umfänglicheren Prozess der Setzung von Recht und Gesetz, also der Verabschiedung von Gesetzentwürfen beispielsweise durch das Kabinett, die dann vom Bundestag beschlossen werden müssen. Da nehmen sehr viel mehr Kräfte darauf Einfluss als auf Landesebene. Und deswegen mussten sowohl Gerd Schröder wie Joschka und ich, die alle schon Erfahrung auf Landesebene hatte, auf Bundesebene bestimmt ein halbes Jahr richtig dazulernen, hier die Anforderungen, die sich aufgrund des höheren gesellschaftlichen Drucks, des massiven Lobbydrucks, den es in der Bundespolitik gibt, entsprechend zurechtzufinden und trotzdem solche Dinge, die die nicht wollten, durchzubringen. Glauben Sie nicht, die haben den Atomausstieg freiwillig gemacht? Glauben Sie denn im Ernst, wir hätten Freude ausgelöst, als wir jenes Emissionshandelssystem eingeführt haben, was heute dazu führt, dass reihenweise Kohlekraftwerke vom Netz gehen, weil sie einfach nicht mehr rentabel sind.
Ja.
Das waren natürlich massive Konflikte, die man durchzustehen hatte und die auch den Zusammenhalt einer Koalition immer wieder auf die Probe gestellt haben.
Das heißt, wenn wir das Beispiel vielleicht mal nehmen, das Thema Dosenpfand, was glaube ich aus Ihrem Ministerium kam. Sie haben gesagt, Sie haben so ein Thema, das würden Sie gern umsetzen und dann haben Sie es erst auf Arbeitsebene besprochen, oder?
Nein, das ist in diesem Fall ein eher atypischer Fall. Also bei der Energiewende, der Einführung des erneuerbaren Energiengesetzes, der Einführung des Emissionshandels, das waren Projekte, die wir selber auf den Weg gebracht haben. Die Frage der Mehrweg und der folgenden dann Bepfandung von Einweg hatte eine lange Vorgeschichte. Sie begann mit einem Klaus Töpfer, der als Umweltminister dieses eingeführt haben. Dann ist diese Quote verfehlt worden unter der Umweltministerin Frau Merkel. Daraufhin hat die Umweltministerin Frau Merkel die Quote geändert, anstatt die Rechtsfolge eintreten zu lassen. Und dann ist auch diese Quote gerissen worden. Und dann lag es auf meinem Schreibtisch und ich habe denen gesagt, ich bin gerne bereit, mit euch über eine Abgabe zu verhandeln. Die muss dann aber so hoch sein, dass sie einen Weg tatsächlich vermeidet. Das wollten die auf gar keinen Fall, weil sie wollten ja einen Weg, das wollten sie nur nicht zugeben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird das umgesetzt, was Klaus Töpfer, nicht Jürgen Trittin, in die Rechtsreihe schreibt, dann wird das Zeug befandet. Ja, da sind die ziemlich Sturm gegengelaufen, da hat es allein 200 Gerichtsverfahren zugegeben, die haben wir alle krachend gewonnen und am Ende trat das ein. Und insofern ist das vielleicht weniger ein Beispiel dafür, wie die Gestaltungskraft von Rot-Grün war, weil die Gestaltung war durch einen schwarzen Umweltminister erfolgt. Aber sie war ein Beispiel dafür, dass sich Rot-Grün nicht von einer Industrielobby von Großkonzernen erpressen lässt.
Und gibt es dann auch hinterher so eine Art politisches Controlling jenseits von Wählerstimmen, dass man halt sagt, zum Beispiel bei so einem bei dem Mehrweggesetz, das waren die Ziele, das wollten wir auch umweltpolitisch damit erreichen und das haben wir geschafft oder das haben wir mit einer gewissen Quote geschafft?
Es gibt bei solchen Dingen nie einen objektiven Maßstab. Jeder bewertet das nach seiner Geschichte. Ich persönlich würde an diesem Stelle sagen, es ist gelungen, die Verdrängung von kleinen Brauereien aus dem Geschäft zu verhindern. Das ist ohne Zweifel ein Erfolg. Es ist nicht gelungen, den Vormarsch von Einwegverpackungen, insbesondere beim Mineralwasser, wirklich wirksam zu bremsen. Insofern würde ich selber sagen, das ist eine gemischte Bilanz, die allerdings, was die, sage ich jetzt mal, was das spezifisch deutsche Kulturelle angeht, großartig ist, weil die Vielfalt der kleinen und kleinsten Brauereien in Deutschland, das macht ein Stück unserer Kultur aus. Und dies mit dem Hilfe des Pfandes verteidigt zu haben gegen die großen wie Veltins, Becks und wie die internationalen Braukonzerne Brew und alle heißen, das ist, glaube ich, ein Stück auch Erhalt sozusagen von Heimat gewesen.
Okay, vielleicht gar nicht direkt auf das Thema, aber vielleicht kurzer Exkurs, inwieweit hilft Pfand auf Einwegverpackungen der kleinen Brauerei wirtschaftlich? Oder,
Nein, das Bestreben der großen Handelskonzerne und der großen Brauereien war es, dass sie sozusagen eine einfache Logistikkette haben. Sie liefern und für die Entsorgung sind andere zuständig. Und die kleinen Brauereien und die kleinen Brunnen hatten in der Regel ja nicht bundesweite Auslieferung, sondern wenn sie in Bayern sind, dann finden sie im Supermarkt Biersorten, die gibt es hier in Berlin nicht.
Ja.
Und die werden alle aufgrund des Vormarsches von Einweg verdrängt worden. Wir hätten dann Zustände gehabt, wie in Spanien, wo sie im Supermarkt dann noch sehen, Estrella, San Miguel, Mahon, und noch ein viertes, aber das ist überall das Gleiche. Und so etwas, dass sie ein regionales Bier trinken oder so, ist dann eben nur in Spezialfällen und nicht in der Regel da. Und insofern waren wir dort immer im Bündnis mit gerade den kleinen, auch den kleinen bayerischen Familienbrauereien gegen die großen Handelsketten, die diese nervigen Geschichten, dass sie das Zeug wieder zurücknehmen müssen, das sind ja Kosten, die sie haben, nicht haben wollten.
Okay. Sie haben in Ihrer Karriere dann als Minister das ein oder andere durchgebracht. Sie haben die ein oder andere Krise auch überstanden. Wahrscheinlich übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass Sie und Joschka Fischer da sehr, sehr stark auch wahrgenommen wurden in der Öffentlichkeit. Wenn Sie so in so einem, ich sag mal so sehr viele starke Persönlichkeiten zusammen da unterwegs sind. Für den Zuschauer oder Zuhörer ist es häufig so, dass man das Gefühl hat, jeder drängt auch ein Stück weit nach vorne. Jeder ist ganz gern mal irgendwie in den Tagesthemen im Gespräch. Wie handelt man das? Ja, also so ein mit so einem Joschka Fischer oder mit so einem Gerd Schröder oder wie geht man damit um? Verschwendet man da vielleicht auch ein bisschen Energie im Kampf um Airtime?
Ich glaube, Eitelkeit oder ist etwas, was jemand, der Politik macht, nicht völlig fremd ist. Man muss sich der Geschichte bewusst sein. Und insofern gibt es natürlich immer einen Kampf um Aufmerksamkeit. Der Kampf um Aufmerksamkeit dient ja auch darum, das eigene Anliegen zu befördern. Und insofern ist das halt ein sportiver Wettbewerb. Da muss man darauf achten, dass man das nicht so weit übertreibt, dass die Gesamtperformance von so einem Laden in Frage gestellt wird. Und das ist natürlich eine Balancefrage. Aber ein Kanzler, der von sich selber sagte, er brauche nur Bild, Bams, Glotze, hat natürlich schon einen Anspruch erhoben.
Als dann diese Zusammenarbeit aufgrund des Wahlergebnisses 2005 zu Ende ging und Sie Gerhard Schröders legendären Auftritt im ZDF gesehen haben, was haben Sie da gedacht? Viele haben ja gesagt, in dem Moment war klar, dass die SPD mit der CDU koalieren wird, beziehungsweise die Gespräche führen wird und Angela Merkel sei da gestärkt worden. Sehen Sie das ähnlich?
Gestärkt werden ist Frau Merkel durch das Wahlergebnis. Sie haben zwei Mandate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehabt, mehr als die SPD. Und damit hatten sie den Anspruch auf die Kanzlerschaft. Das wollte Gerd Schröder gestützt auf die Zahlen von Herrn Göllner von Forsa nicht wahrhaben. Ich war da immer etwas vorsichtiger, was die Zahlen von Herrn Göllner angeht. War das Entscheidende und damit war auch klar, dass die Tage seiner Kanzlerschaft gezählt waren und dass er als ehemaliger Kanzler nicht in ein Kabinett Merkel eintritt, war ja auch klar. Und hätte ich ihm gewünscht, dass er noch den einen oder anderen Demoskopen mit hinzunimmt, dann hätte er sich diesen überflüssigen Auftritt sparen können.
Was hat
wäre ein souveräneres Ende seiner Kanzlerschaft.
Was hat die Situation dann für Sie bedeutet? Sie sind dann gewechselt quasi in den Fraktionsvorsitz im Bundestag?
Ich bin dann in die Fraktion gegangen. Ich habe damals in den 4 Jahren von 2005 bis 2009 die stellvertretenden Fraktionsvorsitz übernommen für den Bereich internationale Politik und Menschenrechte. Also ich wollte bewusst nicht in den Umweltbereich gehen, weil ich nicht mehr wollte, dass mein Nachfolger, das war ein gewisser Sigmar Gabriel, sozusagen mit mir als sozusagen Oppositionellen dann konfrontiert sind. Das führt immer nicht zu so schönen Ergebnissen, wenn Ex-Minister sich mit amtierenden Ministern streiten. Habe das dann gemacht und ich habe dann darauf hingearbeitet, 2009 für die Grünen ein Ergebnis zu erzielen. Ich bin dann gemeinsam mit Renate Künast Spitzenkandidat geworden und wir haben mitten in der Finanzkrise 2009 das beste Ergebnis in der Geschichte der Grünen geholt. Wir sind zum ersten und einzigen Mal bei einer Bundestagswahl zweistellig geworden mit 10,4%. Und unser Satz aus der Krise hilft nur Grün hat offensichtlich bei sehr vielen Leuten verfangen. Und infolgedessen wurde ich dann 2009 Fraktionsvorsitzender.
Wenn Sie die unterschiedlichen Funktionen sich angucken, es gibt ja durchaus irgendwie Kollegen, die sagen, ich war jetzt mal Bundesminister und jetzt bin ich es nicht mehr, ich bin jetzt raus, ich bin weg. Sie haben gesagt, ich mache jetzt weiter Politik und gehe vielleicht in der Karriere auch nochmal einen Schritt zurück, einfach weil ich Politik machen will oder...
Ich hab das gerne gemacht, weil ich wollte nicht irgendwie mich irgendwie in der Wirtschaft da bewegen, sondern fand eigentlich, ich kann weiter gut Politik machen. Und das hat sich ja, wie gesagt, dann 2009 auch in einem sehr, sehr guten Wahlergebnis niedergeschlagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ja, es ist sehr schön, Bundesminister zu sein oder Landesminister. Man kann Dinge verwirklichen, die man sonst nicht verwirklichen kann, aber es ist keine Zurückstufung, Fraktionsvorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion zu sein. Das war ein Job, der mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Wir waren sehr gestalterisch tätig. Wir konnten zwar nicht verhindern, dass Frau Merkel die Laufzeit für Atomkraftwerke verlängert hat. Aber nach Fukushima konnten wir sie zwingen, zu unserem eigenen Gesetz, zu meinem Gesetz könnte ich fast sagen, zurückzukehren. Wir haben dann in der Finanzkrise mehrfach mit dazu beigetragen, dass Europa nicht auseinandergebrochen ist, weil Frau Merkel in ihren eigenen Reihen bei CDU und FDP keine Mehrheit mehr hatte. Sie war dann auf Stimmen aus den Grünen angewiesen. Insofern war das eine durchaus gestaltende und spannende Aufgabe und das hat mir großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen macht es großen Spaß, ein Team von gut 70 Leuten mit Mitarbeitern ist das ja dann noch sehr, sehr viel mehr zu führen. Und daraus, obwohl wir die kleinste Oppositionspartei zu werden, eigentlich die Opposition überhaupt zu machen. Jedenfalls haben viele das so wahrgenommen, dass das die SPD und Frank-Walter Steinmeier nicht so ganz gefallen hat, weiß ich. Aber ich finde, das fand das keine Zurücksetzung.
Wie würden Sie unseren Hörern den Job eines Fraktionsvorsitzenden beschreiben? Was ist so die Kernaufgabe?
Sie müssen den Laden zusammenhalten und Sie müssen vor allem die Richtung vorgeben. Beides bedingt einander. Nur wenn Sie eine Richtung vorgeben, wenn Sie Themen vorgehen, wo die Menschen, die Fraktion hintergeht, können Sie aus den vielen Spezialinteressen, die eine solche Fraktion mit sich bringt, und das Wichtigste ist nicht, was jemand sagt. Das Wichtigste ist immer, wer das sagt und ob der dafür zuständig ist. Das ist allgemein menschlich so. Wenn Sie dann daraus ein Team formen wollen, dann ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ja, ich habe vor gar nicht so langer Zeit Ihre Kollegin Luise Amtsberg hier im Podcast gehabt und habe da mal das Thema Fraktionszwang angesprochen, weil das was ist, was ja häufig durch die Presse geht. Und der Fraktionsvorsitzende sorgt dafür, dass in einer bestimmten Richtung abgestimmt wird und irgendwie der Fraktionsvorsitzende macht die Ansagen etc. etc. Die Luise war da der Meinung, das gibt es eigentlich so in der Form nicht. Sehen Sie das ähnlich?
Es gibt so eine Ansage, die kann aber nicht autoritär von oben kommen, sondern das ist eigentlich eher ein Vorschlag und ist das nicht das Klügste, in diese Richtung zu gehen. Sie müssen für diesen Vorschlag insbesondere eine grüne Fraktion überzeugen. Wenn Sie bei der grünen Fraktion scheitern wollen, müssen Sie nur sagen, ihr müsst jetzt das und das machen. Dann sind die von Natur aus dagegen.
Okay.
Sondern es geht schon darum, diese Menschen zu überzeugen. Es gibt aber, deswegen ist diese Frage des Fraktionszwanges, des sogenannten, immer eine, wie ich finde, falsch diskutierte. Es gibt ja ein ganz eigenes Interesse. Jeder Abgeordnete wird doch dadurch stärker, dass er mit anderen Gleichgesinnten kooperiert.
Ja.
Und er wäre wenig ohne dies. Muss man gar nicht sich Ausschusssitzungen und so etwas angucken. Und insofern ist das Verständnis, dass man ein Team ist, eine Gemeinschaft, etwas, was man nicht leichtfertig aufs Spiel setzt. Und da überlegt sich jeder, ob er mal in einer Frage, wo er eigentlich anderer Auffassung ist, sagt, okay, gibt ja auch mal Fälle, wo andere Auffassung sind, ich stimme trotzdem zu, weil in dieser Frage, das ist nicht für mich so von essentieller Bedeutung, dass ich mich da komplett verbiegen würde. Und es gibt andere Fragen, wo man sich dann auch das Recht für ein dissentes Voting herausnimmt. Ich kann Ihnen zwei Beispiele aus meiner eigenen Geschichte nennen. Sie wissen, dass 2013 die Grünen sehr stark kritisiert worden ist, weil sie einen Vorschlag gemacht haben, dass man auf freiwilliger Basis doch in Kitas und Mensen einen Tag vegetarisch leben kann.
Ja.
Das war der berühmte Veggie Day. Es hat in der Fraktion damals eine Abstimmung gegeben, daran mit großer Mehrheit, dass das beschlossen worden ist. Es hat drei Abgeordnete gegeben, darunter den Fraktionsvorsitzenden, nämlich mich, die dem nicht zugestimmt haben. Nicht, weil ich was gegen vegetarische Ernährung habe, sondern weil ich dieses Vorleben, das Instrument nicht klug fand. Selbstverständlich habe ich das im Wahlkampf so vertreten. Das war für mich keine Gewissensfrage.
Ja.
Auf der anderen Seite gab es einen Fall, wo es um die Frage ging, der Einführung der Rente mit 67, wo ich gesagt habe, das ist keine Verschiebung der Altersgrenze. Im Kern geht es um eine Kürzung der Rente. Und dieses führt am Ende dazu, dass viele Leute in der Grundsicherung landen. Und das ist etwas, das ist mit mir nicht zu machen. Und da habe ich damals, wir waren in der Opposition, es kam auf uns zwar nicht an, aber meine Fraktion hat mehrheitlich gestimmt für die Rente mit 67 und ich habe mit ein, zwei anderen dagegen gestimmt. Da habe ich mir das Recht ausgenommen, anders abzustimmen und das ist dann auch respektiert worden.
Okay. Ein verwandtes Thema sozusagen zum Abstimmungsverhalten ist ja auch sozusagen die parteiübergreifende Zusammenarbeit, die ja in einer Koalition dann auch gipfelt im Prinzip. Was man sich häufig von außen fragt, ist, wie nahe kommen sich die Parteien, welche Schritte führen letztendlich zu einer Zusammenarbeit und wie stark spielt der Wählerwille sozusagen dabei auch eine Rolle? Ich nenne mal ein Beispiel. Die SPD ist jetzt, wenn man so die letzten Jahre zurückguckt, ja, oder viele Legislaturperioden, immer mal mit an der sozusagen an der Regierung beteiligt gewesen, hat wahrscheinlich viele Kompromisse gemacht, steht jetzt in den Umfragen nicht so super gut da. Die FDP hat das über Jahre vorher gemacht, hat dann bei den letzten Koalitionsverhandlungen gesagt, nee, wir spielen jetzt nicht mit, steht aber auch nicht gut da in den Wähler, also in den Wahlprognosen aktuell. Heißt das, egal ob man mitspielt oder nicht, am Ende des Tages dem Wähler ist es egal? Oder wie sehen Sie das?
Nein, erstens, wir haben anders als im Gemeinschaftsunterricht immer vermittelt, nicht ein System, wo man auf der einen Seite eine Regierung hat und dann das Parlament kontrolliert die Regierung. Das stimmt nicht.
Ja.
Im Parlament gibt es eine Mehrheit, die wird gebildet auf der Basis von Koalitionsvereinbarungen und diese Kräfte im Parlament haben diese Mehrheit und die sind loyal zu ihrer Regierung. Die Kontrolle der Regierung findet statt durch die Oppositionsparteien. Ganz einfach.
Ja.
Das ist, da darf man sich auch nichts vormachen. Und der Bewegungsspielraum für die beiden Koalitionsparteien ist halt der Rahmen, den sie sich selber mit der Koalitionsvereinbarung gegeben haben. In dieser Situation hat eine Partei immer abzuwägen, hat es mehr Vor- und Nachteile an der Regierung zu sein, ja oder nein. Bei der SPD saß der Frust und sitzt der Frust sehr, sehr tief. Übrigens nicht, weil sie so schrecklich erfolglos sind in dieser Regierung. Wenn Sie sich anschauen, was beispielsweise im Bereich der Kitas, was im Bereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales geschehen ist, wenn Sie gucken, dass ein Mindestlohn eingeführt wird, man kann der SPD in der Großen Koalition wahrlich nicht nachsagen, dass sie erfolglos gewesen sind, sondern sie haben viele Sachen durchgesetzt, gegen die die CDU/CSU lange Zeit gewesen ist. Das hat sich aber bisher nicht in Wahlergebnissen niedergeschlagen, setzt sich aber trotzdem nach meinem Eindruck gerade in letzter Zeit in Erkenntnissen auch auf dem linken Flügel in der SPD zunehmend durch, dass es an der Regierung zu sein und gestalten zu können Vorteile sind gegenüber der Situation, wo man nur die Regierung kontrolliert und opponiert. Man muss nicht so weit gehen wie Franz Müntefering, Opposition ist scheiße, das ist sie nicht, sie ist wichtig, sie ist wertvoll, sie macht Spaß, sie kann auch was bewirken, das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren bewiesen als Grüne, aber es ist nicht leichtfertig, die Regierungsbeteiligung beiseite zu werfen. Und genau das ist der Fehler der FDP gewesen, die am 19. November 2017, nachdem sie die ganze Zeit darauf gehofft hätte, sie könnte gemeinsam mit der CSU Jamaika zum Platzen bringen zu lassen, aber die CSU beschlossen hat, sie wolle weiter mit Frau Merkel und mit den Grünen regieren, dann sind sie beleidigt ausgezogen. Und von dieser strategischen Fehlentscheidung, die in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler der FDP eine Katastrophe war. Die haben natürlich die FDP wegen ihrer Überzeugung gewählt. Aber vor allen Dingen haben sie die gewählt, damit die andere Regierung das Schlimmste verhindern. Ja. Genau da hatte die FDP versagt. Und das wird, glaube ich, noch lange mit Herrn Lindner
gehen. Ja, können Sie trotzdem beim nachvollziehen, dass für den sozusagen unbeteiligten Zuschauer manchmal der Eindruck entsteht, dass wenn jemand gerne an einer Regierung beteiligt sein möchte und man vielleicht auch persönlich nach dem Amt strebt, das Thema staatspolitische Verantwortung extrem kommuniziert wird. Wenn man aber das Gefühl hat, man kommt da in so eine Situation, die vielleicht auch für einen nicht ganz so gut ist und strategisch nicht sinnvoll, dass man dann auf seine Prinzipien pocht als Politiker und es sich so ein bisschen auch immer gerade aussucht, wie es für einen, für die Person selbst oder die Partei gerade am besten passt?
Das ist, glaube ich, eher eine Stilfrage. Ich habe dieses Argument der staatspolitischen Verantwortung sowohl in meiner Oppositionsregierungszeit nicht überstrapaziert, sondern immer gesagt, für welche Politik ich stehe, dass ich, wenn ich für diese Politik stehe, durchaus auch in der Opposition gelegentlich einer staatspolitischen Verantwortung gerecht sein mag so sein. Aber ich habe dieses Argument selber nie bestritten. Dazu bin ich nie sozusagen bedient. Dafür bin ich zu norddeutsch.
Ja. Kurze Frage noch zu Ihrer Zukunft sozusagen. Was planen Sie künftig? Nächstes Jahr stehen Bundestagswahlen an. Ist Jürgen Trittin wieder mit dabei und sozusagen mit Vollgas in die nächste Fraktionssitzung dann sozusagen auch Ende 2021? Oder
wir werden uns jetzt, wenn die Corona-Bedingungen es wieder zulassen, wahrscheinlich, sehen Sie, wir haben in letzter Zeit nicht mal Parteitage durchführen können. Wir mussten eine Sitzung unseres Kreisverbandes in einem Parkhaus durchführen, weil es so belüftet war und damit wir einen Vorstand wählen können. Wenn wir wieder etwas aktionsfähiger sind, werden wir uns gemeinsam überlegen, wie die Grünen mit einem Team antreten und wir streben an, um die Energiewende in Deutschland hinzukriegen, um endlich dafür zu sorgen, dass es einen Green Deal für Klimaschutz gibt, dass wir mit größerer Stärke als bisher und hoffentlich auch größerer Stärke, als wir das 2009 erreicht haben, dann wieder in den Bundestag einziehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann auch die Chance haben, auf Regierungshandeln Einfluss zu nehmen. Aber das ist kein Automatismus. Es wird auch dann verhandelt werden und es wird auch dann Konkurrenz um die Frage geben, wer die nächste Regierung bildet.
Das heißt aber, Sie sind dabei, persönlich?
Wir sind, wie wir uns aufstellen, personell, werden wir entscheiden, wenn wir durch diesen Prozess, wenn wir wieder handlungsfähig sein werden.
Okay, dann vielleicht noch.
Es ist jetzt nichts zu spekulieren.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist eigentlich die Frage in solchen Gesprächen, die Ihnen mit am häufigsten gestellt wird, Sie aber insbesondere am stärksten nervt?
Ich finde, dass man Fragen eigentlich nerven. Wir sind dafür gewählt, Politik zu vertreten und wir sind dafür gewählt, Fragen zu beantworten. Und da es bekanntermaßen keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten, dürfen wir von Fragen nicht genervt sein.
Ja, das ein schönes Schlusswort. Jürgen Trittin, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Viele Grüße nach Berlin und bis dahin.
Grüße nach Hamburg, ne?
Alles klar. Danke Ihnen. Tschüss. So, das war er. Jürgen Trittin. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören des Podcasts genauso viel Freude, wie ich sie hatte, als ich das Gespräch mit ihm geführt habe. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr macht was, abonniert und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst mit ganz, ganz vielen Sternen in der von euch genutzten Podcast-App. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben viele spannende Gäste in der Pipeline. Es wird richtig gut. Hört einfach rein. Bis dahin. Ciao.